NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Ein wunderschönes Moin. Es begrüßt Sie Jan Graf, der in dieser Folge Lars Jessen begegnet. Aufgewachsen in Schleswig-Holstein, Regisseur und Drehbuchautor vieler Fernseh- und Kinofilme und demnächst auch bei uns zu sehen als Schauspieler. Als Schauspieler in dem Film Amrum. Da hat es ja im Mai schon eine international gelobte Premiere in Cannes gegeben. Darüber müssen wir sprechen und Lars Jessen bei der Gelegenheit überhaupt mal ein bisschen näher kennenlernen. Moin, Lars Jessen.
Moin.
Die Fakten, geboren 1969, aufgewachsen in Eckstedt bei Brockdorf in einer, wie soll man es nennen, Hippie-Kommune, in einem alternativen Milieu. Du hast es in deinem ersten Film verarbeitet, ja, in deinem ersten Kinofilm, der Tag, an dem Bobby Ewing starb. Starten wir aber vielleicht gleich mal im Jetzt, im Hier und Jetzt. Da haben wir dich gesehen als Schauspieler oder werden dich ab Oktober in den Kinos ja sehen, in dem Film Amrum vom Kollegen Fatih Akin. Da spielst du den Opa Ayan. Ganz kurz zum Einstieg. Wer ist Opa Ayan? Und vielleicht kannst du bei der Geschichte auch schon ein bisschen spoilern, worum der Film sich überhaupt dreht.
Also das ist im Grunde ein Teil der Lebensgeschichte von Haak Boom. Der Film spielt in der letzten Woche vor Kriegsende des Zweiten Weltkriegs auf Amrum. Alles aus der Perspektive eines 10-jährigen Jungen, der dort dessen Mutter Amrumerin ist. Der Vater kommt aus Hamburg und die sind so halb Eingeborene, halb Gäste. Flüchtlinge kommen aus Ostpreußen, aus den östlichen Gebieten. Und ich spiele den Großvater des besten Freundes der Hauptfigur und meine Rolle ist letztlich ein Stück weit die Befreier mit guten Worten zu begrüßen und zu erklären, was der Unterschied zwischen einem Volksempfänger und einem Radio ist. Also ist vielen nicht klar, glaube ich, dass viele Amrumer nach Amerika emigriert sind. Und sagt man, es wohnen mehr Amrumer in Long Island als auf Amrum selbst. Und insofern gibt es da eine bestimmte, sehr enge Beziehung zu Amerika. Und dafür steht so ein bisschen meine Figur, die ja im Grunde auch jetzt vor allen Dingen das Gute sieht, dass die Nazis verschwinden und die Freiheit kommt.
Wer nicht in Cannes dabei war im Mai, hat trotzdem vielleicht schon Ausschnitte gesehen in den Presseberichten oder auf YouTube. Und hat festgestellt, hey, da wird Friesisch gesprochen. Das ist also für uns eine Schleswig-Holsteinensie. Wir erinnern uns ein bisschen, du warst ja auch der Regisseur des Films Mittagsstunde nach der Romanvorlage von Dörte Hansen, Mittagsstunde. Da habt ihr einfach mal auch dann noch eine plattdeutsche Fassung nachgedreht. Bist du derjenige gewesen, der Fatih die Idee gab, hier Friesisch wirklich stattfinden zu lassen?
Nein, ich glaube, das war tatsächlich Haak Boom selber, sein filmischer Vater, wenn man so will. Ich hätte mich das nie getraut, weil es so schwer ist, die Sprache zu lernen. Das hat ja mit Plattdeutsch nichts zu tun. Und wenn man das denkt, dann macht man sich wirklich was vor. Also es war wirklich wie eine wirklich harte Fremdsprache, das zu lernen. Ich habe das wirklich 2 Monate lang phonetisch gebimst und wie das dann am Drehort so ist, dann stellt man mal Sachen um oder streicht was. Und wenn man dann sagt, ich habe jetzt 2 Monate gelernt und der Regisseur kommt einem zu und sagt, ja, die erste Seite ist gestrichen. Denkt man, na gut, da hätte ich auch 2 Wochen Zeit sparen können. Oder du sagst jetzt was ganz anderes und dann kommt der Friesisch-Coach und er sagt Sätze oder Worte, von denen man keinerlei Referenz hat zu der Sprache, die man selber kennt. Das war schon eine Herausforderung. Also insofern, ich hätte es mich nicht getraut, das zu machen, weil Plattdeutsch, finde ich, ist mir einfach persönlich viel näher, es ist irgendwie näher dran an unserer Umgangssprache, auch am Hochdeutschen. Insofern, das hätte ich mir leicht getraut, aber Friesisch war wirklich eine komplette neue Herausforderung.
Die Sprachen sind ein Thema, ein Bereich des Blicks auf Schleswig-Holstein, auf ja, Region, auf Heimat, wenn du so willst, überhaupt. Du hast auch andere Sachen in den Blick genommen. Zum Beispiel 2014 ist ja dein Film Krugsterben rausgekommen, wo du dich auf das Thema geworfen hast. Ja, eben der Niedergang der Gastronomie im ländlichen Raum, was, wenn man Städter ist, sich gar nicht vielleicht vorstellen kann, was das für die Dörfer bedeutet und für die Menschen, die dort keine Seele mehr haben. Säle, aber vielleicht auch Seele in dem Sinne. Woher kommt das bei dir, wenn ich es denn richtig taxiere, dein Interesse für das Regionale, für das Heimatliche? Denn ich meine, du machst große Filme, du hast auch den Blick aufs Internationale, aber immer wieder Lars Jessen, der sich auch auf das Heimatliche wirft.
Also, du hast das ja schon gesagt, ich bin da Ende der 70er Jahre mit meiner Mutter in so eine Aussteigerwohngemeinschaft in Dithmarschen gezogen. Und die Erwachsenen waren ziemlich durcheinander. Und da hat mich im Grunde, hat mich das Dorf vor den Hippies gerettet.
Das würde ich mal wissen die Hippies da?
Weil wenn nicht, dann ist mir es egal. Also, es waren jetzt auch nicht so piesige Hippies, sondern es war schon eine relativ harte hierarchische Struktur in diesem alternativen Wohnkollektiv. Also es war für mich eine sehr traumatische Erfahrung, weil ich kam relativ verwöhnt aus der Stadt. Ich hatte eine Yps-Hefte, Hubba-Bubba-Kaugummis und das durfte ich alles nicht mehr haben. Ich durfte kein Fernsehen mehr. Ich hatte keine Stereoanlage, keine Musik. Also es war schon sehr, sehr trist. Und da hatte ich dann immer Freunde. Und die Freunde sind natürlich auch damals schon mit 9, 10 in die Kneipe gegangen, weil das ja ganz normal war. Das war das kulturelle Leben des Dorfes, hat sich in der Kneipe abgespielt. Insofern habe ich dann da gesessen und meine Bluna getrunken. Und bin da im Grunde sehr gut durchgegangen. Und ich habe da extrem gute Erfahrungen dran. Auch dieses Gemischte und dieses, ja, vielleicht ein bisschen schroffe, aber letztlich doch auch sehr herzliche. Und ich war da mit meinen langen, blonden Haaren in so einem Hippie-Kind und ich bin da komplett normal behandelt worden. Und das war für mich prägend und deswegen habe ich da immer einen besonderen romantischen Blick auf Landgastronomie, aber Gastronomie insgesamt.
Das ist ja ein Zitat, was man durchaus auf Instagram raushauen könnte. Das Dorf hat mich vor den Hippies gerettet. Das dürfen wir das tun?
Auf jeden Fall, das ist vollkommen korrekt. Und wir haben den Film am Tag, als Bobby Ewing starb, auch letzte Woche nochmal geguckt, zum 20-jährigen Jubiläum und stellten erschreckenderweise fest, dass er durchaus auch noch sehr relevant ist. Also es geht ja jetzt heutzutage, du hast ja Sprache angesprochen, wie sprechen wir miteinander? Und Sprache, die oft inklusiv gemeint ist, exkludiert ja auch viele Menschen. Also damit beschäftige ich mich persönlich sehr, auch irgendwie nochmal zu gucken, wo wir vermeintlich Progressiven unter Umständen auch irgendwann mal zumindest kommunikativ falsch abgebogen sind. Also wo haben wir Menschen verloren mit unserer hochtrabenden, vielleicht etwas arroganten Art und Weise, wie jetzt die Welt besser wird. Und das fand ich in dem Film nochmal interessant. Da ist eine Szene drin, wo Peter Heinrich Brix den Bürgermeister spielt und Peter Lohmeier und Gabi Schmeide sozusagen das Aussteigerpaar, wenn man so will. Ja, und da ist eine Szene drin, die dann eben so das auf den Punkt bringt. Also wir mit eurem Gelaber und wir hätten das Atomkraftwerk schon ganz alleine verhindert. Auch sehr zugespitzt, aber ich fand das dann nochmal sehr interessant, auf diese Zeit zu gucken, wie wir damals die Zeit von vor 20 Jahren angeguckt haben. Nämlich damals schon eher mit so einem zusammenbringenden Gefühl und Ansatz, die Geschichte so zu erzählen.
Eine Wertschätzung für die Lokalbevölkerung. Ich muss gerade an meine eigene Herkunft denken, aufgewachsen Landkreis Uelzen, da Bereich Lichow-Dannenberg, auch Gorleben, der Widerstand aus der Stadt importiert, der ohne die ansässigen Bauern gar nichts gewesen wäre. Ähnlich war es ja auch in Brockdorf. Und das ist Teil deiner Erinnerung an deine Kindheit.
Ja, ist auch Teil meiner Biografie, also dieses zusammenzubringen. Ja? Also, dass man immer, dass die Städter natürlich, da gibt es ja 1500 Beispiele für Art und Weisen, wie man miteinander umgeht. Aber dadurch, dass ich als Kind da reingewachsen bin, im Grunde in diese Nahtstelle von Leuten, die anderen Leuten gerne sagen sollen, was das Gute und Richtige jetzt ist, ohne diese Intention jetzt auch schlecht reden zu wollen, das war ja alles gut, das war ja gut, sich gegen Atomkraftwerk zu positionieren, das war alles richtig. Und das sehen wir ja überall, dass wir eigentlich viel, viel mehr gemeinsame Ziele haben. Aber dieser Spaltbild der Individualisierung, des Trainierens, des persönlichen wirtschaftlichen Erfolges, das ja durch soziale Medien und auch durch den Zusammenbruch des Sozialismus so stark nach vorne gekommen ist, dieses Trennende, dieses Individualisierende und dieses Freiheitsgefühl von Einzelnen. Und da, glaube ich, war für mich die Möglichkeit, dass ich damals schon so zwischen den Stühlen saß, eigentlich so Brücken zu bauen über Geschichten und über am Ende jetzt über Filme. Und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, die ich da habe.
Sehe ich die Ausbildung von Lars Jessen vor dem Hintergrund? Bevor du Filmer wurdest, hast du ja auch ein Studium hingelegt, wo du dich auf die Polis, auf das Gemeinwesen geworfen hast. Wie versuche ich das zu verstehen? Wurde das Film dann quasi zu einem Werkzeug, um deine Vision von einem guten Zusammenleben vielleicht zu demonstrieren, immerhin in Filmen?
Ja, also guck mal im Nachhinein da rein. Ne? Also ich fand das schon auch prinzipiell toll, Filme zu machen, schon in der Schule, in der Meldorfer Gelehrtenschule. Mitte der 80er Jahre haben wir mit einem Lehrer, der aus Rheinhessen zu uns kam, Hans-Friedrich Helfrich hieß der, der hat tatsächlich mein Leben verändert, weil der gesagt hat, okay, Heimat, ihr denkt, das ist jetzt hier nass und langweilig und scheiße und so, aber guck mal, wenn man die Kamera einschaltet und die vielleicht einen Millimeter nach rechts schaltet, dann ist es doch hat es eine bestimmte Ästhetik, es hat eine Schönheit, es ist skurril auf eine Art und Weise, es ist vielleicht auch lustig und es ist total liebenswert. Und oft braucht man auch mal so den Impuls von außen, zu sagen, guck doch mal auf dich selber und auf deine Heimat nochmal anders rauf. Und insofern war damals die Filmkamera oder die VHS-Kamera damals schon verbunden mit diesem Heimatblick. Und wir haben damals viel diese Serie von Edgar Reitz geguckt, aus dem Hunsrück, und diese Geschichten, die dort erzählt worden sind, hatten eben nichts mehr mit dem Heimatfilm der 50er Jahre zu tun, der einem irgendwas vorgegaukelt hat. Und ich glaube, das war bei mir dann so diese Vermischung, wo ich dachte, okay, das könnte unter Umständen was sein. Und Detlef Buck, der da mit seinem Film erst die Arbeit und dann ja letztlich gezeigt hat, dass man mit diesen Zutaten auch großes Kino machen kann. Und in der sozusagen, das waren die Zutaten meines eigenen Initiationsritus.
Helfrich und Buck, die Mentoren.
Auf jeden Fall, das meine ohne die beiden, und es gibt noch einen anderen, Bernd Günther Nahm heißt der aus Kiel, der die Filmwerkstatt gemacht hat damals. Das war so eine Möglichkeit von Kindern, von Jugendlichen ins Semiprofessionelle geleitet zu werden. Also das waren sozusagen die drei, ohne die dass wir beide hier jetzt nicht mit dem Mikrofon vor der Nase sitzen würden.
Du bist Regisseur und Drehbuchautor. Ich unterziehe mich nicht mal dem Versuch annähernd zu umfassen, was du schon alles gedreht hast, auch allein fürs Fernsehen, also von Notruf 112 oder wie das heißt, bis Tatort und so weiter. Und der unverstellte Blick auf die Heimat, der neugierige Blick auf die Heimat, der hat eben tatsächlich alles in den Blick genommen, auch Subkulturen, die in der Heimat fröhliche Urstände feierten. Also wir denken zum Beispiel an deinen Film Dorfpunks, wo du die Romanvorlage von Rocco Schamoni gemacht hast. Und mit großem Vergnügen erinnere ich mich, korrigiere mich, 2012, da erschien Fraktus, eine Mockumentary. Vielleicht magst du uns erstmal erklären, was eine Mockumentary ist und was ihr da eigentlich in den Blick genommen habt.
Also Mockumentary, würde ich sagen, ist ein ausgedachter Dokumentarfilm, also der sich auch ein bisschen lustig macht über das Genre selber, liebevoll, logischerweise in unserem Fall. Ja, da haben wir uns einfach eine Band ausgedacht, die angeblich den Techno erfunden hat, und haben das so detailgetreu nachgestellt, also auch mit den Mitteln des Dokumentarfilms, diese Szene parodiert. Wir haben unglaublich viele echte Stars interviewt, die gesagt haben, ja, also Jan Delay sagt, ohne Fraktus hätte es mich nie gegeben. Das ist halt alles behauptet und ausgedacht. Und trotzdem erzählt es eine warme, utopische, positive Geschichte.
So ein bisschen Kraftwerk steckte mit drin. Man hat sich schon amüsiert. Von der elektronischen Musik zur Nachhaltigkeit. Das ist ein Thema, was dich interessiert, wenn du von einer Metaebene auf dein Filmschaffen oder auf das Filmschaffen in Deutschland überhaupt guckst. Ne? Wie passt das zusammen? Wie gehört das zusammen für dich?
Ja, also das ist etwas, ich bin ja, wenn man so will, seit 1979 in der Weltrettungsszene unterwegs. Das sind etwas, was mir erst viel zu spät bewusst geworden ist, dass wir Menschen uns...
Entschuldigung, Lars, mit Weltrettungsszene, das hast du in Anführungszeichen gesetzt. Das ist deine Kindheit in Eckstedt sozusagen gewesen.
Ja, genau. Das war, damals ging es ja schon um Anti-AKW und Vollkorn und Müsli und sowas alles. Naja, auch wenn man so will, waren das ja total gute Sachen. Also die Art und Weise, wie es artikuliert wurde, war vielleicht ein bisschen blöd, aber im Prinzip heißt das ja, Nachhaltigkeit ist auch ein bescheuertes Wort. Das heißt ja im Grunde nichts anderes als der gute alte Klospruch, verlassen Sie diesen Ort, wie Sie ihn vorgefunden haben. Und so einfach ist es ja eigentlich. Auch wenn die Ausformungen dann komplex sind. Aber wie gesagt, mein Punkt ist, ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel mit Neurowissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Psychologie beschäftigt und habe für mich festgestellt, durch die Arbeit auch von Freunden von mir, die ein Buch geschrieben haben, das heißt Erzählende Affen. Friedemann Karik und Samira El-Ghazil haben das geschrieben. Und jetzt das ganz knapp zusammenzubringen ist die Erkenntnis, wir Menschen eignen uns Fakten ausschließlich über Geschichten an. Das heißt, wir können gar nicht anders als unsere Realität in Geschichten abbilden, uns davon erzählen. Deswegen sagen die in dem Buch, wir sind nicht Homo sapiens, sondern Homo narrans, also der erzählende Affe. Und das im Kopf haben, wenn tatsächlich Geschichten es sind, die die Welt verändern, dann müssen wir Geschichtenerzähler Teil dieses Prozesses sein. Und zwar nicht in so einem Kunstverständnis, das ich mittlerweile auch furchtbar finde, zu sagen, wir legen den salzigen Finger in die Wunde und dann werden die Menschen schon sehen und aufwachen. Halte ich für gescheitert, dieses Konzept. Deswegen versuchen wir mit unserer Initiative Planet Narratives, Menschen aus unserer Branche zu motivieren, Geschichten vom Gelingen zu erzählen. Und das sind die schwierigsten Geschichten, weil unser Gehirn eben sehr, sehr stark durch Angst geprägt ist. Deswegen funktionieren Krimis und Thriller so gut. Ich habe in meinem Leben über 100 Krimis gemacht. Ich habe Soko Wismar mal angefangen vor 20 Jahren und da gibt es mittlerweile 474 Folgen, also 474 Morde, darunter eine Wasserleiche, 37 Wasserleichen, aber in der Realität war da nur eine einzige Person, die ermordet wurde. Also wir erzählen uns in der Fiktion Geschichten über uns und wenn wir nicht aufpassen, erzählen wir uns weiterhin die Geschichte von der Bösartigkeit des Menschen, von Trennenden. Und eigentlich sollten wir uns viel, viel mehr jetzt davon erzählen, wo wir eigentlich gemeinsam hinwollen.
Aus dem Journalismus kennen wir es. Es gibt keine schlechten Nachrichten. Je blutiger, je dramatischer, umso besser. Wie ist es denn, wenn du mit gelingenden Geschichten zu Geldgebern gehst? Du sagst es ja. Ob wir es gut finden oder nicht, wir wollen ja Crime.
Ja, ich frage es, ob wir es wollen. Also wir korrespondieren damit sehr, sehr gut. Ne? Also die Aufmerksamkeit, ich kenne dich selber von der Arbeit, kleiner Junge geht die Straße runter, es wird dunkel, Streicher setzen ein, wir sind sofort da mit unserer Aufmerksamkeit. Deswegen würde ich behaupten, Thriller und Krimi sind die einfachsten Genres. Das ist am einfachsten, Menschen dafür zu bannen. Deswegen müssen wir eben schauen, wenn wir das wirklich sehen, dass wir uns immer wieder davon erzählen, wie schlecht alles ist, dass wir uns so eine selbsterfüllende Prophezeiung rein erzählen, dann müssen wir auch die Geldgeber motivieren und sagen, seid ihr dabei. Das ist uns jetzt an vielen Stellen auch schon gelungen. Ich hatte letztes Jahr einen Film im Kino und danach relativ schnell im Fernsehen, der hieß Micha denkt groß. Einen Film, der die Themen Klimakrise, Ost-West-Spaltung und gesellschaftlichen Stress als Komödie für den Freitagabend erzählt. Und am Ende stellt einer eine Kiste Bier auf den Tisch und sagt, okay, bei den letzten 80 Minuten, wo wir uns alle die Köpfe eingehauen haben, so kann es ja nicht weitergehen. Was machen wir denn jetzt draus? Und das war die Art und Weise, wie man das Happy End dann erzählt. Das ist natürlich immer eine Frage der Steuerung. Niemand will ja auch sagen, okay, jetzt erzählt mir der Filmemacher, wie ich zu leben habe. Überhaupt nicht. Aber eine Tür aufzumachen am Ende, was man handlungsorientiert aus einer Problemsituation machen kann. Dafür ist die Fiktion da. Und ich merke immer mehr, dass eben Auftraggeber auch Lust haben, Teil der Lösung zu sein und nicht einfach diesen bräsigen Status quo weiterzuerzählen.
Musste ich tatsächlich gerade dran denken. Micha denkt groß. Das könnte vielleicht, wenn man eine Seminararbeit über Lars Jessen anfertigen möchte, ein Einstieg sein. Da haben wir die Ingredienzien. Du hast es gesagt, ein Problem oder mehrere, ein Bündel von gesellschaftlichen Problemen und Akteure, die am Ende, das war schon Thema bei uns, zur Sprache finden, zu einer Sprache, an der alle dann teilnehmen können. Abziehen müsste man hier den Handlungsort. Das ist in diesem Fall nicht Schleswig-Holstein. Das ist Sachsen-Anhalt.
Aber Land.
Aber Land. Aber Provinz, genau. Magst du ganz kurz erzählen, was passiert bei Micha denkt groß? Also es ist ja einfach der aktuellste Film sozusagen von dir gemacht.
Ja, also da ist ein kleines Dorf in Sachsen-Anhalt, die trockenste Gegend Deutschlands. Und das Wasser bleibt weg in einem ganz kleinen Ort. Und wir haben Figuren, so Archetypen der Zivilgesellschaft nachgebaut. Der Ökoschäfer, der Verschwörungstheoretiker, die loyale Bürgermeisterin, die zur Linken zugehörige Masseurin. Und dann kommt eben Charlie Hübner als so gescheiterter Start-Upper in seine Heimat zurück und will dort so ein Wellness-Resort aufbauen. Und relativ schnell wird für alle klar, der Brunnen ist leer, das Wasser ist weg und alle haben ein existenzielles Problem, was sie zunächst versuchen, individuell zu lösen, indem sie sich möglichst gegen die anderen positionieren. Und dort haben alle die Möglichkeit, sich lächerlich zu machen. Und auch man merkt daneben, durch Humor kommt ja auch wieder ein bisschen Entspannung rein. Und wie gesagt, am Ende gibt es dann eben eine kleine Form von Lösungsangebot. Und wir waren mit dem Film ganz viel unterwegs, eben auch in Westdeutschland, aber vor allen Dingen in Ostdeutschland an Orten, in denen ich noch nie war. Und haben dort die guten Leute getroffen, die es überall gibt. Und wenn man immer sagt, Ostdeutschland und überall ist Nazis und so, das führt dann am Ende dazu, dass die guten Leute sich überhaupt nicht gesehen sehen von uns. Und deswegen war das von der Idee des Films inklusive der Herausbringung, war das eine wahnsinnig tolle Geschichte.
Der SH-Schnack heute im Klönschnack mit Filmemacher, Regisseur, Drehbuchautor Lars Jessen. Wir treffen uns gerade in seiner Firma. Du bist Teilhaber hier an der Florida Film mit Dependance in Hamburg und in Berlin. Filme müssen natürlich auch vermarktet werden. Und wir können natürlich nur einzelne Punkte streifen. Der Name Hübner ist gefallen. Jessen und Hübner, Männerfreundschaft. Es ist nicht das erste Mal, dass du mit ihm gearbeitet hast.
Ja, wir kennen uns tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Also er hatte meine stumme Rolle bei mir in einer Folge Großstadtrevier. So als Hillbilly-Cowboy-Typ ohne Text. Und das war wirklich dann Liebe auf den ersten Blick. Dann haben das war ganz am Anfang seiner Karriere, kam vom Theater. Und seitdem haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und gerade so in den letzten 13 Jahren haben wir sehr viele Sachen zusammen gemacht. Also Filme gemeinsam produziert, wie den Dokumentarfilm Wildes Herz, wo Charlie Hübner Regie gemacht hat mit Sebastian Schulz zusammen. Dann habe ich auch mal einen Polizeiruf gemacht, so seinen klassischen Hit. Und er hat bei Jürgen Dose mitgespielt, den Film, mit dem wir mit Heinz Strunk gemacht haben, nach seiner Romanvorlage. Mittagsstunde hast du angesprochen, klar. Und jetzt kommt auch dann der nächste Film, den wir zusammen machen, ist im September Drehbeginn.
Über den wollen wir noch schnacken. Lars, ich habe angerufen, es hieß dann, ja klar, komm vorbei, wir treffen uns. Wir sitzen beide hier hemdsärmelig in Casual Wear. Also ich merke, dass du Bodenhaftung hast. Ich fand es lustig, als ich ein Foto gesehen habe vom roten Teppich in Cannes, wo ihr aufmarschieren seid. Laura Tonke, Diane Heidkrüger, wie sie früher mal hieß. Wie wird sie denn jetzt eigentlich ausgesprochen? Diane Kruger oder sagen wir immer noch Diane Kruger?
Diane Kruger.
Es ist immer ein Gesprächsthema auf jeden Fall bei Tisch. Wie wird sie jetzt ausgesprochen? Und natürlich der ja noch nicht mal jugendliche Hauptdarsteller, der Billerbeck, wie hieß er mit Vornamen? Jasper Billerbeck mit seinen 12 Jahren, der eine Riesenleistung da abgeliefert hat, als Erstlingswerk ja schauspielerisch. Und man sieht dich dann auch in deinem normalen Sakko, das du gerne hast, mit deinem Baseball-Cap. Und irgendwie, man ahnt, da hat einer es nicht nötig, auf dieser ganz großen Klaviatur des Vanity Fair zu spielen. Du bist verheiratet, du hast Familienleben, 3 Kinder, man kann vernünftig mit dir schnacken, du verstehst, wohin die Frage geht, du ahnst es schon. Wie schafft man es in dem Business, Bodenhaftung zu behalten?
Natürlich ist es nicht leicht, weil wir immer in so einer Parallelwelt auch leben. Ne? Wenn du einen Film drehst, dann gibt es darum da draußen nichts anderes. Aber letztlich ist es ja auch nur ein Beruf. Es ist ein wunderschöner Beruf. Vielleicht gibt es ihn nicht mehr so lange, wenn die KI jetzt so weitermacht. Insofern hängt da auch mal eine sehr große Romantik für mich drin. Aber die Stoffe, die wir beackern, sind ja auch jetzt irgendwie, wenn du so willst, bodenständig. Aber ich finde es extrem besonders. Und ich fand es auch extrem besonders auf dem roten Teppich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich mich da total unwohl fühlte oder so. Das ist schon irre, wenn da 500 Fotografen stehen und Matthias Schweighöfer zwickt einen irgendwie und sagt, guck mal, ist doch gar nicht schlecht. Ich fand es auch nicht schlecht. Die Anerkennung, die man da bekommen hat, vor allem von diesem französischen Publikum, das Film wirklich liebt und Fatih Akin wirklich liebt. Und das war diese Wärme, die uns da entgegengebracht wurde, fand ich schon wirklich, wirklich beeindruckend.
Hast du ein Eitelkeitsgen in dir entdeckt?
Ach, haben wir doch alle. Also das ist ja Quatsch, wenn man sagt, ich bin nicht eitel. Also ich gucke morgens auch in den Spiegel und denke, oh, so sah es auch schon mal jünger aus. Also das gehört alles dazu. Und ich finde, man darf das auch gut finden und man darf auch mal ein Smoking anziehen und sich schick anziehen. Und man kann aber auch ganz normal wieder, wie wir jetzt hier in der Trainingsjacke sitzen und Wasser trinken.
Kann bringt uns zurück nach Amrum und zum Film Amrum. Da haben wir dich als Schauspieler gesehen oder werden, wenn er in die Kinos kommt im Oktober, dich als Schauspieler sehen. Das war neu, oder?
Ja, also ich hätte mich nicht besetzt. Also ich bin echt nicht gut und ich hätte das selber, habe mit dem Kollegen Fatih Akin permanent versucht auszureden, weil es gibt ja richtige Schauspieler, die das gelernt haben, die das können. Und irgendwann hatte sich das aber so hart in den Kopf gesetzt, dass er das eben durchgezogen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es. Ich will den Film nicht kaputt machen. Ich habe mich wahnsinnig konzentriert. Und es war natürlich wirklich, wirklich lustig, weil ich da mit meinem großen Vorbild Detlef Buck auch noch zusammenspielen konnte. Wir standen dann da rum. An dem Tag, als Matthias Schweighöfer mit uns gedreht hat, waren wir also 4 gelernte Regisseure am Set. Das war eine tolle, wahnsinnig schöne Erfahrung. Und auch mal nicht die ganze Verantwortung zu haben, hat mir auch ganz gut gefallen.
Naja, ich muss so ein bisschen schmunzeln natürlich, weil ich das Sprichwort viele Köche verderben den Brei im Hinterkopf habe. Wie ist denn das, wenn da jetzt, ich meine, du hast es gezählt, 4 Regisseure auf den Film und auf das Treiben am Set gucken. Gelang es dir, den Mund zu halten und Fatih Akin zu folgen?
Das Folgen war gar kein Problem, aber man wartet halt die ganze Zeit. Ne? Und dann versucht man nebenbei die Kinder zu inszenieren und die Komparsen schon mal anzugucken. Also da musste ich mir sehr, sehr oft auf die Zunge beißen und konnte mich da aber an Buck festhalten. Und dann war das auch eine ganz schöne Erfahrung, eben zu sagen, okay, wenn wir es heute nicht schaffen, ist halt nicht meine Schuld.
Wir werden es sehen. Im Oktober kommt er raus. Wie gesagt, da bist du schon längst wieder über alle Berge. Du hast es angedeutet, im September ist Drehbeginn für dein neues Projekt. Was wirst du dann in den Fingern haben?
Ja, also erstmal, es kommt ein Film von uns im Dezember ins Fernsehen, den wir im Januar gedreht haben, mit Bjarne Mädel und Olli Dietrich und Katharina Schubert. Nach dem Roman von Andreas Altenburg, Man ist ja Nachbar. Der Film heißt auch so, Prange, Man ist ja Nachbar. Eine Geschichte, die in Barmbek spielt, eine von einem Typen, der rechtzeitig in Windkraft investiert hat und das auf bescheidenen, aber anständigen Niveau gar nicht mehr arbeiten muss und deswegen für alle in seinem Haus die Pakete annehmen muss. Der wird gespielt von Bjarne. Ich finde, ein sehr trauriger und sehr lustiger Film und ich bin super stolz drauf, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Also der kommt im Dezember in der ARD. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir im September anfangen zu drehen, eine Geschichte nach einem Roman von Friedrich Christian Delius, Spaziergang nach Syrakus, die Geschichte eines Manns, der Mitte der 80er Jahre in Rostock in der DDR lebt und das eigentlich auch okay findet, da einen ganz guten Job hat, sich mit dem Staat dort arrangiert hat, aber möchte einmal in seinem Leben nach Italien, weil er ein Buch gelesen hat von Säume, der das 200 Jahre vorher auch getan hat. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung für ihn als Sturkopf, sich das nicht entgehen zu lassen. Insofern ein Film über die Frage, was muss ich für meine Freiheit opfern?
Nun wollen wir natürlich nicht spoilern. Trotzdem, du hast den Gedanken gesät, Homo Narrans, der erzählende Mensch, und dein Wille, gelingende Geschichten zu erzählen. Was wird dort gelingen? Magst du es schon sagen?
Also es geht am Ende vor allen Dingen darum, auch nochmal darüber nachzudenken, was wir, wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise, sei es mit einer charakterlichen Eigenschaft oder mit einem bestimmten Ideenkanon hingebracht haben an einem Punkt der Gesellschaft, nochmal zu hinterfragen, wenn die Herausforderungen jetzt anders sind, muss ich mich vielleicht selber nochmal neu erfinden. Und das ist ja das Großartige in einer Demokratie, in der wir leben. Wir können uns jederzeit neu erfinden. Wir können auswandern, wir können hierbleiben. Wir können unsere Meinung sagen, wir können Politikern wählen und abwählen, wir können unseren Lebensraum hier mitgestalten. Und ich denke mal, das ist das, was der Demokratie momentan am meisten fehlt, nämlich die Geschichte von sich selbst. Was ist das Tolle an einer Demokratie? Wenn wir uns das immer so zurechtlegen würden, dass wir es jeder Person auf der Straße erzählen könnten, glaube ich, hätten wir viel weniger Probleme. Wir können Demokratie immer nur negativ abgrenzend erzählen. Wenn das passiert, dann passiert das. Aber das ist keine positive emotionale Geschichte. Und ohne zu spoilern, ich will es versuchen, einen demokratiepositiven Film zu erzählen.
Weil das Unterbewusstsein das Wort nicht oder nein nicht kennt. Wir brauchen positive Inhalte.
Ja, wir müssen ja gucken, wo wollen wir hin? Also immer nur darüber zu reden, was nicht sein soll, macht ja kein Fenster auf. Wir brauchen ja die Geschichten der Fiktionalen. Wir müssen ja Möglichkeitsräume in der Zukunft öffnen. Und die gehen eben nur, indem wir sagen, das ist das, was wir wollen. Und nicht, wir sind besser als die anderen. Das ist irgendwie langweilig, weil die anderen, also wenn du so willst, Trump erzählt eine positive Geschichte. Make America great again. Also, oder wie Joachim Meyerhoff in seinem Buch gesagt hat, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Aber es ist eine positive Referenz. Ich kümmere mich um deine Sorgen, ist positiv. Und wenn wir sagen, oh, es wird ganz schön schwierig, dann ist das keine positive Geschichte. Und wir müssen eine positive Geschichte von uns selbst und von dem, was wir sein wollen, finden. Und da müssen wir Geschichtenerzähler halt mithelfen.
Hast du auch mal Feierabend?
Ich habe sehr selten Feierabend. Ich gehe sehr auf in meinem Beruf und in meinem Leben. Und diese Form von auch jetzt nochmal theoriegeleiteten Beschäftigen mit was können Geschichten in der Gesellschaft auslösen und wie wichtig sie sind, hat auch mir ein Stück weit wieder dem Glauben an meinen Beruf zurückgegeben. Ich dachte manchmal, jetzt habe ich ja irgendwie alles durchgespielt. Und jetzt stelle ich fest, nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen viel bessere Geschichten erzählen, um gemeinsam ins Handeln zu kommen.
Meine Frage kommt nicht von ungefähr. Der Mann hat eine Agenda, ja, aber der Mann muss sich auch immer entspannen. Gibt es was, was du tust, wenn zu Hause die Tür ins Schloss fällt, ist dann eine Märklin-Eisenbahn?
Nein, ich konsumiere natürlich auch gerne Bücher und gucke gerne, gehe gerne ins Kino und sitze gerne im Garten. Also gar nicht. Ich habe eine Trainingsjacke an. Ich mache gerne Sport. Ich versuche ein bisschen fit zu bleiben. Und ich habe vor allen Dingen extrem viele Freundinnen und Freunde. Und das ist das, was mich ausfüllt. Abends nochmal ausgehen. Ich gehe gerne aus. Ich trinke gerne mal ein Glas Wein. Auch einen Wein aus Schleswig-Holstein gerne, trinke ich gerne mal. Ich gehe gerne essen. Ich lade gerne Freunde zum Kochen ein. Also alles das, was ja auch die Wissenschaft sagt, ein langes, gesundes Leben, ist die verantwortlichen Faktoren. Faktoren sind nicht im Grunde gesunde Ernährung oder Reichtum, sondern gute soziale Beziehungen. Und das ist letztlich das, was mich entspannen lässt und herausfordert und ja, mir auch Sicherheit gibt.
Sagt Lars Jessen, Filmschaffender, Drehbuchautor, Regisseur, zu sehen als Schauspieler jetzt, ganz eigenartig, findet er selber merkwürdig, hat er uns erzählt, im Oktober in dem Film Amrum. Und dann werden wir dich wieder als Regisseur sehen, zumindest im Abspann bei kommenden Filmen. Wie heißt der Film, den ihr macht ab September? Wo es da um Syrakus geht noch gleich?
Ist immer noch der Arbeitstitel, Spaziergang nach Syrakus, ein bisschen sperrig. Also bis der Film ins Kino kommt, müssen wir uns was Neues überlegen.
Alles Gute, herzlichen Dank für den Klönschnack.
Sehr gerne, vielen Dank.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.